IWS, Impulsgeber für den Mittelstand. Drei Fragen, drei Minuten zwischen Wirtschaft und Politik.
Impulse setzen, Wirtschaft stärken. Willkommen zum Podcast des Internationalen Wirtschaftssenats.
Wir brauchen in unserer Gesellschaft einen Diskurs, der vernünftig ist. Und wir brauchen ganz, ganz dringend wieder weniger Ideologie, offenen Diskurs, offene Gedanken. Wir brauchen Mut und Zuversicht und klare Entscheidungen. Und wir müssen aus diesem verfluchten Angstmodus endlich wieder heraus.
Mein Name ist Lisa Katharina Rings. In unserer 18. Episode unseres IWS-Podcast sprechen wir mit unserem heutigen Gast, dem renommierten Pneumologen Dr. Med. Thomas Fossa, über die medizinischen Forderungen nach einem Ende des Panik- und Sorgenmodus in der Corona-Politik, Omikronitis und den Umgang mit den Impfstoffen der Zukunft.
Ja, herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Fossa, zu unserem IWS-Podcast. Toll, dass Sie unser Gast sind heute. Herr Dr. Fossa, nicht nur in der gegenwärtigen Wahrnehmung der breiten Bevölkerung, auch in der Wissenschaft scheint der allgemeine Tenor vorherrschend, dass die Corona-Pandemie als drohendes Damoklesschwert mit ihren schweren Krankheitsverläufen und Todesopfern überwunden scheint. Sie sagten vor geraumer Zeit in einem Interview mit der Welt, dass Sie keinen befreundeten oder bekannten Arzt in irgendeinem Krankenhaus von München bis Flensburg kennen, der auf Nachfrage sagt, dass auf seiner Station ein Covid-19-Patient liegt. Diese Aussage liegt unter anderem eine sehr besondere öffentliche Stellungnahme zugrunde, die Sie jüngst mit 10 weiteren Medizinerinnen und Medizinern unter dem Titel »Haben wir es geschafft? Kein Covid-19 mehr, nur noch Omikronitis« veröffentlicht haben. Und daraus ergibt sich schon meine erste Frage, und zwar, wie blicken wir auf den Winter, auf den Herbst, auf den Winter? Wie schaffen wir diesen Spagat zwischen der Abwägung vielleicht auch einer bewussten Verneinung, was die vierte Impfung betrifft, und den düsteren Szenarien unseres vielleicht exaltierten Gesundheitsministers, dieses Panik-Sorgen-Modus, der in der Gesellschaft vorherrscht? Ihr Kollege Professor Dr. Andreas Radbuch betonte, dass da doch vielleicht ein großer Spalt zwischen Politik und Wissenschaft liegt und getrennte Wege gegangen werden. Was sagen Sie dazu? Als Top-Mediziner.
Okay, komplexe Frage, Frau Rings. Vieles haben Sie sozusagen schon in Ihrer Modulation. Da merkt man dann schon sozusagen, dass Sie auch Ihre Vorstellungen haben. Aber lassen Sie mich eines vorweg sagen, daran liegt mir sehr viel. Und das erklärt auch vieles. Diese Gruppe, die Sie eben erwähnt haben, diese Sokrates-Gruppe, das sind eben nicht nur Mediziner, sondern da sind Mathematiker dabei, zum Beispiel der berühmte Professor Antes, den man auch immer wieder mal im Fernsehen gesehen hat, dann der Professor Schrappe, der mal Universitätsrektor war in Köln und der auch über Jahrzehnte sozusagen Berater, Gesundheitsberater verschiedener Regierungen war. Da sind also ganz unterschiedliche Menschen drin mit ganz unterschiedlichen Spezialisierungen und Erfahrungen. Ein ganz berühmter Gesundheitsökonom, der auch einen Lehrstuhl für Gesundheitsökonomie hatte. Und das ist unglaublich wichtig. Das, was wir sagen, wo wir uns dann wirklich melden und eine Aussage machen, ist wirklich unter diesen verschiedenen Gesichtspunkten von uns erstmal durchdacht worden. Das eine ist, wir versuchen wirklich als Grundlage wirklich alles, und das ist echt eine Menge, was es auf dieser Welt an Publikationen wissenschaftlich gibt, zu lesen. Wir haben alle so 5 bis 10 Leute draußen sozusagen, die das vorchecken, ja, und die ganzen medizinischen und wissenschaftlichen Publikationen erst einmal lesen, dann eine Auswahl für uns treffen, damit uns auch ja nichts entgeht. Denn es gibt wirklich hunderte von Publikationen pro Monat, ja, zu Epidemiologie, zu Virologie und so weiter, aus den Kliniken und. Und das lassen wir alles sichten und wir versuchen wirklich Tag und Nacht zu lesen und dann diskutieren wir das in dieser Gruppe und da bringt jeder seinen Erfahrungshorizont ein und der ist eben sehr unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass man das macht und dass man von vornherein vermeidet, dass man in irgendein ideologisches Denken kommt. Und ein großes Problem, und das fällt ja praktisch jedem auf, ist tatsächlich, dass wir schon wahrnehmen, dass der eine, sagen wir mal, zu dem Lager der ständigen Ängstlichkeit, Team Vorsicht sagt man ja, aber eigentlich ist es Team Ängstlichkeit und Angstverbreitung ist, das ist ja nochmal wieder viel, viel schlimmer. Und dann gibt es ein Team sozusagen, was eher so ein bisschen abgeklärt und offen, vielleicht progressiv ist. Und ich habe einmal gesagt, was eigentlich fehlt, ist das Team Vernunft. und das Team Wissenschaft und das Team Rationalität. Und da sehen wir sozusagen uns eigentlich schon, da würden wir schon uns gerne sehen in diesem Bereich, dass wir ohne Ideologie und ohne persönliche Vorteilsnahme und irgendwelche auch nur denkbarer persönlicher Vorteile uns äußern. Und vor diesem Hintergrund muss man das eigentlich sehen. Und jetzt die ganz einfache Frage war im Grunde genommen, müssen wir uns vor dem Herbst fürchten? Das ist so, dass natürlich niemand wirklich Zukunft voraussagen kann, sondern wir können ja nur sagen, wie analysieren wir das bisherige Geschehen der letzten Monate, was sehen wir im Moment? Und da kann die Antwort nur so sein, dass wir eher jetzt entspannt auf den Herbst schauen. Und vor allem, wenn wir nicht uns selber mehr schaden durch Maßnahmen, das ist ja auch in Hinsicht auf die deutsche Wirtschaft und auch die internationale Wirtschaft von immenser Bedeutung, dass wir nicht Dinge tun, die uns am Ende mehr schaden, wirtschaftlich und sozial und psychologisch, als sie uns vielleicht nutzen. Und wir kommen vielleicht im weiteren Gespräch noch drauf, warum wir zu dieser Einschätzung kommen. Aber wir sagen, wir können eigentlich so entspannt jetzt in den Herbst hineingehen, wie eben in den letzten Jahren gar nicht. Ja.
Also Sie sagen, die Grundhaltung für eine individuelle Strategie, auch Impfstrategie, generell mentale Strategie, ist eine Entspannung. Wie stehen Sie denn da im Dialog oder im Einfluss auch auf die Politik, auf die Entscheidungen der Bundesregierung?
Also was viele Menschen, glaube ich, inzwischen wahrgenommen haben und was auch unsere Gruppe schon wirklich, muss man sagen, gestört hat und was mich persönlich als Arzt wirklich aufgebracht hat, ist, dass man wirklich mit der Angst der Menschen gespielt hat. Und zwar von Anfang an. Natürlich war Anfang 2020, gab es schon ein Bedrohungsszenario, weil immer wenn etwas kommt, was wir nicht verstehen, was wir noch gar nicht kennen, was wir nicht einschätzen können, dann haben wir Sorge. Aber selbst dann geht doch ein kluger Mensch, und ich meine ein Arzt erst recht, hin und sagt, schaut, wir wissen noch nicht alles, wir können gar nicht alles wissen. Aber ich glaube, wenn wir alle zusammen das und das tun, dann wird das schon gut gehen. Es ist immer eine Frage der Kommunikation. Und die Kommunikation und die Kommunikationsstile waren eine Katastrophe. Wenn jemand seine Betriebe, um sozusagen bei Ihnen sozusagen mal anzusetzen und den Leuten, die uns dann vielleicht zuhören oder so, so können Sie keinen Betrieb leiten, so könnte ich mein Krankenhaus nicht leiten, so könnte ich meine Mannschaft nicht führen. Es ist einfach nicht gut, mit der Angst zu spielen und das zu operationalisieren, weil Angst ist nie ein guter Ratgeber. Angst verschleißt sich. Angst führt dazu, dass wir schlechte Entscheidungen treffen oder Entscheidungen sogar hinausschieben. Und Angst macht uns auf Dauer auch krank. Und um es ganz klar zu sagen, eine langfristig anhaltende Angst und so ein Bedrohungsszenario führt auch tatsächlich zu Veränderungen in der Psyche und damit auch im Immunsystem. Also das hat uns sehr gestört. Und vor allem sehen wir, dass dieses Spiel mit der Angst ja bis jetzt aufrechterhalten wird. Und da fragen wir uns, wieso immer noch? Im Anfang konnte man es vielleicht noch verstehen, aber dass jetzt immer wieder auch gesagt wird, ich warne vor dem Herbst. Ja, was soll das? Nicht, Sie können vor 100 Dingen warnen, die wir nicht voraussehen können, sondern man muss sagen, ist es eine große Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal was Schlimmes gibt oder ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß? Am Ende eben will ich sagen, man darf auf gar keinen Fall so schlecht kommunizieren und man darf auch auf gar keinen Fall mit der Angst der Menschen spielen, sondern natürlich ist es Aufgabe, wirklich sachbezogen und real zu informieren, aber dann auch immer wieder Mut zu machen. Und das geht ja beim Schüler los, beim jungen Menschen, wo wir wissen, dass wir als Kollateralschäden wirklich psychische Schäden verursacht haben. Junge Eltern, die Angst um die Kinder haben, die Angst um sich selber haben, bis hin sozusagen zu den Erwachsenen und bis hin sozusagen dem Hinwirken auf die Wirtschaft vielleicht, ist es einfach eine Katastrophe. Und ich glaube, das muss man mal deutlich sagen, das haben wir so schlecht gemacht in Deutschland wie kein anderes Land auf der Welt. Jetzt vielleicht von dem Desaster in China oder so, wo man immer noch an null Covid glaubt, vielleicht mal abgesehen. Aber das ist eine Katastrophe und man hat das Gefühl, dass wir in den jetzt mehr als 2,5 Jahren überhaupt nicht dazugelernt haben. Und das ist auch einer der wichtigsten Kritikpunkte leider an unserem Gesundheitsminister, der sozusagen ja immer wieder bewusst versucht, vor irgendwas zu warnen, so nach dem Motto, dann habe ich hinterher recht gehabt, ja, wenn doch irgendwas ist, aber es ist einfach nicht der richtige Weg. So führt man nicht.
Ja, ja. Das heißt, welchen konkreten Einfluss haben Sie denn dann da mitzuwirken auf die Politik, auf die Medien?
Ja.
gerade jetzt auch rückblickend, das haben Sie ja sehr schön auch erklärt, die Defizite. Ja. Wie kann man da jetzt wirklich verstärkt das an dieser Stellschraube drehen, dass man das in eine positivere Richtung lenkt, weil die Gesellschaft ja auch gebeutelt ist. Es scheint ja kein Ende zu nehmen, jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg und den wirtschaftlichen Folgen, die auf uns zukommen, auf den Mittelstand zukommen.
Genau. Ja. Also wirklich interessante Frage, und auch Ihre Frage lässt sofort erkennen, glaube ich, auch was die meisten Menschen denken. Es wäre doch ganz schön, wenn wir jetzt wenigstens bezüglich der Corona-Welle sozusagen ein bisschen Hoffnung schöpfen könnten, ein bisschen Mut wieder haben könnten und Zuversicht haben könnten. Denn genau wie Sie sagen, in der Zwischenzeit sind ja nun längst andere Krisen hinzugekommen. Nicht nur Ukraine, Inflation und so weiter. Und da wäre es wirklich schön, wenn man bei dem einen wenigstens jetzt mal sagen könnte, also ich glaube, da müsst ihr euch jetzt nicht mehr so große Sorgen machen. Ja, und es ist ja so, dass sonst die Krisen kumulieren und sie haben sozusagen plötzlich einen riesen Berg von Krisen und dann sind sie völlig deprimiert und das ganze Land versinkt in Depressionen und in Hoffnungslosigkeit. Und die Menschen, die Nachrichten vielleicht in den öffentlichen Rechtlichen sehen, die sind dann sozusagen, ja, man glaubt ja schon fast daran, dass sich die schlimmsten Prophezeiungen der Bibel sozusagen jetzt irgendwie realisieren mit Dürre und Trockenheit und Krieg und so weiter und so fort. Also der Einfluss, das war Ihre eigentliche Frage, glaube ich. Das mit dem Einfluss ist so eine Sache. Also in der Zeit, als ich im Beraterstab von Herrn Spahn war, war schon, sagen wir mal, der direkte Einfluss und die direkte Einflussnahme war eindeutig größer. Das muss man schon sagen. Ich fand Herrn Spahn einen ganz ausgezeichneten Minister eigentlich in dieser Situation. Er hat immer gesagt, wir machen ganz viele Fehler. Er hat auch viele Fehler gemacht, wie wir alle. Aber er hat auch immer gleich gesagt, dass das so sein wird. Und er hatte wenigstens eine Diktion, mit der man gut umgehen konnte und hat nicht diese Unruhe und Sorge gepflegt, um auf sich aufmerksam zu machen. Und die Leute hat er nicht sozusagen in dieser Gefangenheit gelassen, der Angst. Das ist jetzt schon ein Problem. Ansonsten haben wir schon das Gefühl, dass wir mit dem, was wir haben ja von Sokrates schon mehrere Sachen veröffentlicht, viele Sachen auch ganz früh schon, wie man sich selber schützen kann. Das Ganze mit der Aerosolverbreitung stammt aus unserer Arbeitsgruppe. Da haben wir gegen die WHO gekämpft, über ein Jahr. Die WHO hat gemeint, das wäre Quatsch und hat gedacht, es geht alles über die Hände. Und wir haben gesagt, never, niemals erklären es die Hände. Das Aerosol, das lag daran, dass in unserer Gruppe die absoluten Weltspezialisten dafür sind. Das hat lange gedauert, bis man uns geglaubt hat. Also wir sind schon eigentlich ganz dankbar, dass wenn wir etwas geschrieben haben, dass wir so viel Öffentlichkeit bekommen haben, dass so viel Interviewanfragen waren, so viel Zeitungen berichtet haben. Und wir wissen natürlich auch, dass das immer innerhalb von 24 Stunden bis in die Regierungskreise auch gelangt. Das ist schon eine Menge, glaube ich, was man am Ende bewirkt. Nur es ist eben nicht so, dass jetzt unsere Regierung oder der Bundesgesundheitsminister, wer auch immer, sozusagen natürlich sofort ihre Meinung ändern oder ihr Verhalten ändern. Das ist niemals so. Das weiß ja auch jeder kluge Mensch. Sondern steter Tropfen höhlt den Stein. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, dran zu bleiben, sich nicht selber frustrieren zu lassen, von vielleicht zu wenig Wirkung. Nein, es ist schon so, dass wir, glaube ich, eine Menge Dinge wirklich bewirkt haben, auch tatsächlich auch politisch messbar. Aber im Moment ist sozusagen Gegenhalten gegen einen Gesundheitsminister, der in seiner Persönlichkeit so besonders ist wie der aktuelle, ist schon nicht ganz einfach. Denn er hat sich ja letztlich auch ganz weit von anderen, wahrscheinlich auch von seinem Ministerium entfernt und spielt da eine sehr eigene, ganz besondere Rolle.
Ja, wahnsinnig interessant. Wenn wir nochmal zurückkommen auf die Impfstoffe, jetzt ist ja auch gerade im Gespräch das Thema der angepassten Impfstoffe. Da würde mich wahnsinnig interessieren, was ist Ihre Haltung dazu, wenn man auch auf BioNTech blickt, die im Vorfeld auch sagen, dass sie zur Zulassung nur Tierdaten einreichen. Ist das richtig? Das ist ja schon sehr, sehr beängstigend und Impfstoffe der Zukunft jetzt auch aktuell. Was sagen Sie dazu?
Wichtige Frage, weil ja möglicherweise auch ja an der Frage, wie gut werden neue Impfstoffe sein, vielleicht auch hängt, wie es denn weitergeht. Manche glauben das ja. Ich will einmal kurz, damit man das wirklich gut verstehen kann, einmal zurückgreifen. Als die ersten Impfstoffe kamen, war das ohne Zweifel, praktisch die Rettung und war damit mit wirksamen Impfstoffen, war eigentlich schon der Weg aus der Pandemie vorgezeichnet. Denn man muss sich immer wieder sagen, was ist eigentlich schlimm in einer solchen Pandemie? Was ist eigentlich schlimm an dieser Corona-Infektion gewesen in den ersten Wellen? Alpha, Beta bzw. Delta-Wellen, was war da? Das Hauptproblem ist, dass Menschen wirklich lebensbedrohlich absolut schwer krank geworden sind und dass Menschen gestorben sind. So, das ist das Hauptproblem. Man muss sich klar machen, dass wir dann irgendwann auch durch unsere schlechte Kommunikation schon völlig verwirrt waren, weil plötzlich hatte man die Vorstellung, man müsste mit Impfung auch jede Infektion vermeiden. Oder Impfung müsste es leisten können, dass ich gar nicht mehr krank werde. Also nicht mal mehr vielleicht die für die berühmten 4-5 Tage, wie wir es auch von der Grippe kennen, im Bett bin und zu Hause bin. Ja, was wir ja immer akzeptiert haben, bei allen möglichen anderen Erkrankungen. Plötzlich sollte der Impfstoff etwas leisten, was wir noch nie von anderen Sachen erwartet haben. Und da ging die erste Verwirrung los. Und wir haben immer gesagt, schaut mal, das ist doch alles Unsinn, dass ihr jetzt sagt, Impfdurchbruch, was für ein Schwachsinnswort. Natürlich kannst du dich noch infizieren, obwohl du geimpft bist. Und du kannst dich 3, 4, 5 Mal impfen, dann wirst du dich immer noch infizieren. Weil einfach bei so einer Atemwegserkrankung kann man das niemals vermeiden durch eine Impfung. Und wenn man es vermeiden kann, dann nur für 2, 3 Wochen, wo unser Immunsystem so hochgefahren ist, dass es auch die leiseste Infektion vermeidet und dann fällt es wieder runter auf einen normalen Pegel. Das Entscheidende ist, wir brauchen Impfungen, die schützen, ich sage immer, vor Tod und Teufel, vor der ganz schweren lebensbedrohlichen Erkrankung, eben dem schweren Verlauf und dem Tod. Und das haben die ersten Impfstoffe getan und sie tun es bis heute. Und wir haben ja mal gesagt, wenn das durch ist, wenn der größere Teil der Bevölkerung geimpft ist, dann könnten wir eigentlich streng genommen schon mit regulatorischen Pandemie-Maßnahmen aufhören. Dann hätten wir schon vor weit über einem Jahr mit allem aufhören können. Das hätte man ganz nüchtern und rational betrachtet, hätte man das so sagen können. Jeder kann sich impfen lassen, jeder sollte sich auch impfen lassen. Man muss auch überlegen, muss ich denn hinter denen, die sich nicht impfen lassen wollen, wirklich hinterherlaufen? Muss ich vielleicht nicht. Ein Angebot reicht ja vielleicht auch. Und wer dann nicht will, der will eben nicht. Aber wenn die Menschen sich durch Impfung schützen können vor Tod und dem ganz schweren Verlauf, hätte man sagen können, so what? Den Rest können wir doch laufen lassen. Weil das ist ja nicht schlimm, wenn die Menschen sich dann vielleicht infizieren und ein paar Tage zu Hause sind. Und jetzt haben wir das aber alles ganz anders gemacht. Wir haben das völlig überzogen, anders interpretiert und in einen Wahnsinn auch hineingesteigert, muss man sagen. Ja. So kamen dann immer wieder neue Impfempfehlungen, eigentlich mit dem Ziel, wenn man ganz ehrlich ist, sogar die einfachen Infektionen zu vermeiden. Und das wird niemals so kommen. Und deshalb haben wir gesagt, sind eigentlich auch 3 Impfungen genug, weil unser Immunsystem, ich sage das mal so lapidar, ich bitte um Verzeihung, aber ich sage mal, unser Immunsystem, das ist einfach nicht doof. Hm. Das Immunsystem des Menschen ist ein hochkomplexer Mechanismus. Ja. Und in der Regel reichen 2 oder 3 Impfungen und Auffrischung erst nach sehr langer Zeit. Was wir aber dann versucht haben, ist, nach kurzen Fristen wieder aufzufrischen. Das Immunsystem, muss man sich so vorstellen, wird dann einfach hochgejagt wieder. Mhm. Hochgejagt, damit ich für eine kurze Zeit auf einem extrem hohen Niveau wieder Abwehr habe. Und dann fällt es natürlich sowieso. Und wir haben auf der anderen Seite gesagt, wenn du dich durch die Grundimmunisierung vor dem schweren Verlauf und dem Tod geschützt hast, dann ist es am besten, wenn wir dann nicht mehr so viel unternehmen und es durchlaufen lassen. Denn wenn du dich dann natürlich infizierst, wird durch die natürliche Infektion dein Immunsystem ja auch geboostert und zwar viel breiter und viel intensiver, als das eine Impfung überhaupt je machen könnte. Und dann kam dieses Glück, dass sehr früh Omikron auftrat. Ich habe dann ja mal gesagt, ich glaube, das war bei Frau Maischberger, habe ich gesagt, dieses Omikron-Virus hat uns der Himmel geschickt. Mhm. Da haben einige gesagt, das hat noch nie jemand so schön formuliert und auf den Punkt gebracht. Und andere waren stinksauer und haben gesagt, der Vosser bagatellisiert das alles. Aber was ich sagen wollte ist, es hätte doch sein können, dass die Delta-Variante viel länger da ist. Viel länger. Und dann hätte die viel mehr Menschen schwer krank gemacht. Und ich habe gesagt, wir können doch froh sein, zu dem Zeitpunkt, dass schon jetzt eine Variante auftritt, die kaum noch ernste Erkrankungen auslöst und die hoch ansteckend ist, sodass es uns sehr schnell bald alle erwischt, was ja gut ist, wenn denn die Erkrankung leicht verläuft. Und deshalb habe ich gesagt, ist Omikron ein Segen und auch ein Segen, dass es so früh gekommen ist, denn mit Delta noch ein Jahr zu leben, wäre viel schwerer gewesen. Mhm. Und so sehen wir es halt auch jetzt. Inzwischen haben mit Omikron sich bestimmt über 95% aller Menschen in Deutschland sowieso infiziert. egal wie oft sie geimpft sind. Und diese natürliche, man hat früher gesagt, Durchseuchung, das mögen die Leute nicht in Bonn. Mhm. Deshalb sage ich immer, diese natürliche Immunitätsreaktion auf die natürliche Infektion, die führt eben zu einer wunderbaren Auffrischung. Und weil das so ist, weil die meisten Menschen in Deutschland geimpft sind und danach eine Infektion mit Omikron überstanden haben, deshalb gehen wir so, jetzt sage ich mal bewusst, so gut vorbereitet, immunologisch und so gefeit wie möglich in den Herbst. Und deshalb bin ich so optimistisch für den Herbst. Und ob neue Impfstoffe, die gegen Omikron sind, ob die überhaupt irgendeinen vernünftigen Beitrag leisten können, das wissen wir überhaupt nicht. Denn wenn unter Omikron doch kaum noch jemand schwer krank wird, wie wollen Sie dann den Impfstoff überhaupt untersuchen? Und deshalb verzichten die Firmen auch darauf, weil es überhaupt kein Studiendesign gibt. Sie müssen ja eine Gruppe haben, die nehmen den Impfstoff, die andere Gruppe nimmt den Impfstoff nicht. Ja. Und idealerweise kommt dann raus, dass in der Gruppe, die den neuen Impfstoff hatten, dass da gar keiner mehr schwer krank wird und keiner stirbt. Aber wie wollen Sie das im Moment untersuchen? Denn unter der Omikron-Welle im Moment wird sowieso praktisch keiner mehr schwer krank und es sterben keine Leute. Also wie wollen Sie die Effektivität des Impfstoffes untersuchen? Das ist mein wissenschaftliches Problem. Und deshalb bin ich ein bisschen skeptisch, was diese neuen Impfstoffe jetzt bringen. Mhm. Und auch nochmal vor dem Hintergrund, dass wahrscheinlich über 95% aller Deutschen sowieso schon eine Omikron-Infektion hatten. Da brauchen wir keine Impfung mehr.
Ja. Aber es ist so wichtig, dass Sie auch nochmal diese Transparenz geben, weil diese Einblicke ja dem Gros der Bevölkerung gar nicht bekannt sind. Genau, vielleicht kommen wir da nochmal, wenn Sie möchten, auf, das hat mich persönlich interessiert, um das auch nochmal zu verstehen, dieses Mörser-Modell, was Sie und Ihr Team entwickelt haben.
Okay.
Vielleicht mögen Sie das auch nochmal erklären und ob das jetzt noch in Zukunft zu tragen kommt.
Ich versuche es, so kurz wie möglich und so unmedizinisch wie möglich.
Ja, bitte.
Also neben den vielen Dingen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, zu denen wir uns natürlich auch geäußert haben, vor allem eben mit unserer Gruppe, die so besonders zusammengesetzt ist, war es tatsächlich so, dass unser Krankenhaus ja eine besondere Rolle übernommen hat. Und zwar sehr früh, schon 2020, als alles losging, haben wir schon im März, haben wir in 7, 8 verschiedenen Sprachen Videos gedreht, um zu erklären, wie wir uns die Behandlung dieser ganz schweren Fälle vorstellen. Und Sie müssen sich nochmal in Erinnerung rufen, dass man auf der ganzen Welt gesagt hat, ich kann nur diejenigen Menschen retten, für die ich eine Beatmungsmaschine habe. Ich werde nie vergessen, wie der New Yorker Bürgermeister vor die New Yorker getreten ist und gesagt hat, es tut mir so leid, aber hier werden eben auch viele Tausende Menschen sterben oder Zehntausende sterben und wir können nur die retten, für die wir eine Beatmungsmaschine haben. Und so war es auf der ganzen Welt und international hieß es unter Ärzten und Wissenschaftlern, wir müssen eine Strategie der frühen Intubation haben. Also a strategy of early intubation hieß das unter Ärzten und Medizinern, weil man gedacht hat, diese unfassbar schwere Lungenentzündung, die durch Alpha- und Delta-Virus ausgelöst wurden, dass man die Menschen nur retten kann, wenn man sie künstlich beatmet. Und künstlich beatmet heißt immer, dass sie sozusagen in ein künstliches Koma gesetzt werden, also dann sind sie einfach weg, sie existieren nicht mehr für Kommunikation oder so, sie sind in einem Tiefschlaf dauerhaft und dann kommt so ein Schlauch in den Hals und man wird mit Überdruck künstlich beatmet. Und wir haben sehr früh, und ja, das war schon irgendwie besonders, als einzige Klinik fast, glaube ich, soweit wir wissen, auf der ganzen Welt gesagt, das ist auf jeden Fall ein falscher Weg. Die Leute sind nämlich wie die Fliegen gestorben. 80%, 90% aller Menschen, die so behandelt worden sind, sind in den ersten Monaten gestorben. Die sind intubiert worden und die Menschen waren am nächsten und am übernächsten Tag waren die tot.
Ja.
Und nächtelang und 24 Stunden lang haben sich aus der ganzen Welt junge Ärzte gemeldet. Die haben geweint. Wir haben nachts vor den Monitoren gesessen und die Kollegen haben sich aus Amerika gemeldet und haben gesagt, ich will das nicht mehr. Aber mein Chef sagt, das ist der Standard. Mein Chef sagt, ich muss das tun. Und die jungen Ärzte haben da gesessen und geweint, ich will das nicht mehr, weil all die Menschen, die ich intubiere, die sterben innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Und vor allem waren da auch Menschen dabei, die haben noch geredet, geplaudert, so wie wir beide. Trotzdem ist einer hingekommen und hat gesagt, dein Sauerstoffwert ist aber so schlecht, ich muss dich intubieren. Und das hat es noch nie gegeben. So, und das Mörser-Modell war eben, dass wir sehr wohl medizinisch begründet mit vielen, vielen Wissenschaftsdaten gesagt haben, das ist der falsche Weg. Man muss auf jeden Fall das Gegenteil tun. Man muss so lange wie möglich diese künstliche Beatmung muss man vermeiden. Und das war schon, ja, das war schon eine schlimme Zeit. Heute bin ich froh, dass ich das überstanden habe. Aber es ist wirklich so, dass wenn Sie dann so als Außenseiter kommen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, da kamen natürlich schlimme Anschuldigungen an uns. Und man hätte mich am liebsten natürlich, ja, im Mittelalter hätte man mich und meine Mitarbeiter auf dem Marktplatz verbrannt, ja, wie das immer so war, ja, wenn man eine Außenseitermeinung hat. Und es hieß auch immer so, er ist ein Außenseiter und damit war man diskriminiert. Wir sagen natürlich, du musst immer auf den Außenseiter hören, denn jede Idee entsteht in einem einzelnen Kopf. Aber das war schon eine schlimme Zeit und jetzt machen wir die Sache einfach mal rund. Unsere Sterblichkeit, wir haben es dann auf Deutsch und auf Englisch und international natürlich publiziert in wissenschaftlichen Journalen, sodass das dann auch man an uns nicht mehr vorbei konnte. Man konnte nicht mehr sagen, das ist ein unbedeutendes Krankenhaus in Moers, where the fuck is Moers, ja, so ungefähr, und eine Nicht-Universitätsklinik. Das hat eine Zeit gedauert. Aber dann haben wir unsere Daten publiziert und um nochmal zu sagen, wie das war, wir hatten am Ende nach all den ganz, ganz schweren und schwersten Fällen, die aus überall aus Deutschland zu uns gekommen sind, hatten wir eine Sterblichkeit von ungefähr 7%. Und die niedrigste Sterblichkeit, die je in Deutschland erreicht wurde, war 30%. Und weltweit lag sie ungefähr bei 50%. Und das ist schon dramatisch. Und inzwischen ist es wohl auch so, dass man also überall auf der Erde sagt, dass man eigentlich versuchen muss, die Intubation zu vermeiden. Sehr hilfreich war eine Recherche von Reuters, die muss ich in dem Zusammenhang wirklich mal auch erwähnen. Es gab mutige Journalisten in Deutschland, die gesagt haben, schaut mal nach Moers, die machen alles ganz anders. Und Reuters, wirklich, da waren eine internationale Gruppe natürlich, klar, die haben 14 Tage lang bei uns zugeguckt und recherchiert und auf der ganzen Welt gefragt, wirklich von Guatemala bis irgendwo ins tiefste Asien hinein, sozusagen von Laos bis nach New York und haben die sich erkundigt und dann haben die einen Artikel wirklich geschrieben, der fing mit unserem Modell an und der ist dann wirklich, wirklich in den entlegensten Teilen dieser Welt auch gelesen worden und da waren wir schon sehr dankbar, dass das so wahrgenommen wurde auf der ganzen Welt und da stand wirklich von der Washington Post bis überall stand irgendwas von unserem Modell und dann haben die Kollegen schon langsam angefangen nachzudenken. Aber die deutsche Medizin, und jetzt höre ich auch gleich auf davon zu reden, die deutschen Mediziner haben sich am allerschwersten getan. Die deutschen Intensivmediziner haben am längsten daran festgehalten, die Leute müssen intubiert werden, sie brauchen diese Form von Intensivmedizin. Und das liegt einfach daran, so erschreckend es auch ist, wir haben so viel Intensivmedizin, fast doppelt so viel Intensivmedizin, jedes andere Land in Europa. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt kommt etwas, was jeder Unternehmer in ihrer Gruppe sofort versteht. Der Grundsatz ist, eine einmal vorhandene Infrastruktur bedient sich immer selbst. Und dann musst du daran festhalten, ideologisch. Und dann machst du eben.
Absolut.
Warum tust du es? Die Antwort, was sagen meine Kinder immer? Weil ich es kann. Und das ist eben manchmal falsch.
Dr. Forster, zum Abschluss, Sie haben ja zu Beginn unseres Gespräches auch aufgezählt, was Ihre persönlichen oder als, aus der Sicht eines Mediziners Ihre persönlichen Enttäuschungsmomente im Umgang mit der, sagen wir es mal, Seuche waren. Was sind denn abschließend, wo sehen Sie eine Entwicklungskurve? Wie werden wir in Zukunft mit der Pandemie umgehen? Wird sie irgendwann integriert sein in den Alltag, in unser Leben, in unseren Köpfen? Wenn man auch blickt auf Frankreich, die ja die Pandemie offiziell als beendet erklärt haben, Macron.
Ja. Anna auch. Also ich glaube, dass das so ist. Für mich die nüchterne Beurteilung, und da sind wir ja im Moment nicht mehr alleine oder ich bin ja nicht alleine, ist schon so, dass das Schlimmste sicher überstanden ist. Also wohlweislich, niemand kann in die Zukunft gucken, das können wir alle nicht wissen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Virus sich noch einmal zurückentwickelt zu einer gefährlicheren Variante, als es Omikron ist. Die Wahrscheinlichkeit, sagen alle seriösen Virologen, die Wahrscheinlichkeit ist höchst unwahrscheinlich. Und deshalb müssen wir müssen praktisch in die Zukunft schauen mit großem Optimismus. Das müssen wir, weil wir sonst gar nicht weiterleben können, weil wir sonst nicht weiter arbeiten können, weil wir sonst nicht Ideen haben können und kreativ sein können. Ich sage immer, man muss doch irgendwann auch wieder seine Sorgen ablegen, damit es vorwärts gehen kann. Und das ist auch gut für das Immunsystem. Aber wir haben auch alles recht und es ist auch begründet, das zu tun, weil es wahrscheinlich alles gut gehen wird. Wir haben aber wirklich ein sehr ernstzunehmendes politisches Problem und wir haben wirklich ein Problem in dieser Gesellschaft. Diese Gesellschaft ist im Grunde genommen ja nicht mehr imstande, rational die Dinge zu durchdenken, weil auch Politiker daherkommen, die ideologisch reden, die politisch reden. weil wir einen Gesundheitsminister haben, der nur noch sich in Warnungen ergeht, wie wir schon gesprochen haben. Und da müssen wir ihn einfach auch kritisieren. Ein Gesundheitsminister, der für sich in Anspruch nimmt, er sei Wissenschaftler, was er nie gewesen ist und auch nicht ist, und dass er die Studien kennt und sich dauernd vertut, das ist einfach nicht in Ordnung. Und wir brauchen wieder in unserer Gesellschaft einen Diskurs, der vernünftig ist und wo nicht einfach der eine Ja sagt, der andere Nein. Wo der eine sagt, ich bin Team Vorsicht, ja, und der andere sagt, ich bin Team Hasardeur sozusagen. Und wo nicht jeder sofort in eine Schublade kommt, wo nicht ein Herr Vosser, der sagt, man kann vielleicht auch anders behandeln, nicht sofort auf dem Marktplatz der Medien verbrannt wird. All das müssen wir wieder lernen in dieser Gesellschaft. Wir sind in unserer Gesellschaft auf einem erschreckend schlimmen Weg, wo sogar die Medien sozusagen ja versucht haben, Politik nahe zu berichten, wo selbst ein Spiegel, der früher das Sturmgeschoss sozusagen war, gegen die etablierte Politik sozusagen ganz mit der Bundesregierung gegangen ist und alle Corona-Maßnahmen bis zum Lockdown sozusagen mit unterstützen wollte. Daran kann man schon sehen, es hat sich sehr viel verändert in dieser Republik und wir brauchen ganz, ganz dringend wieder weniger Ideologie, offenen Diskurs, offene Gedanken. Wir brauchen Mut und Zuversicht und klare Entscheidungen und wir müssen aus diesem verfluchten Angstmodus endlich wieder heraus.
Dr. Vosser, herzlichen Dank für dieses wertvolle Schlussplädoyer. Das war wirklich ein tolles Gespräch, ein toller Einblick in Ihre Welt. Ja,
vielen Dank an Sie.
Als Top-Mediziner. Ich danke Ihnen herzlich. Unsere Zeit ist leider um. Alles gut für Sie und Ihr Team.
Frau Rings, vielen Dank an Sie. Tschüss.
Tschüss. Dankeschön.